Das Gefühl, verlassen zu sein, ist eigentlich das schlimmste Gefühl, was es gibt.
Diese Zeit erlebt habe ich in einem dunklen Tunnel. Und dieser dunkle Tunnel hatte, obwohl ich immer darauf gehofft hatte, kein Licht am Ende, weder vor mir noch hinter mir.
Und gerade dieser Mann erlebt jetzt sowas. Warum? Wo ist da der Sinn? Kennst du das, wenn man das Gefühl hat, die Welt ist eigentlich nicht so, wie sie sein sollte? Sobald wir die Zeitung aufschlagen oder unser Smartphone in die Hand nehmen, sind wir mit der Not dieser Welt konfrontiert. Überall leiden Menschen. Und vielleicht leidest auch du gerade ganz persönlich. Da drängt sich doch immer wieder die Frage auf, wie kann Gott eigentlich so viel Leid zulassen? Und was hält, wenn ich meinen Halt verloren habe? Von Gott verlassen, das ist unser heutiges Thema. Herzlich willkommen zu Echt und Ehrlich, dem FTH-Talk. Ganz egal, über welches Thema wir hier sprechen, wir sprechen echt und ehrlich darüber. Mein Name ist Kim Diehl und meine zwei Gäste heute sind Professor Dr. Stefan Holthaus. Er ist Ethikprofessor und Rektor der Freien Theologischen Hochschule Gießen. Und Wolfgang Barke. Er ist Journalist, Theologe und jemand, der selbst schwere Schicksalsschläge erlebt hat. So, und jetzt sitzen Sie hier bei mir. Herzlich willkommen, Stefan Holthaus. Herzlich willkommen, Wolfgang Barke. Schön, dass ihr heute hier seid.
Danke.
Danke.
Wolfgang, du hast in deinem Leben schon viel Schweres erlebt. Bei dir kam wahnsinnig viel zusammen. Und wir beginnen jetzt einfach mal mit zwei Dingen. Du hast 7 Herzinfarkte und einen Schlaganfall überlebt. Du hast seit ungefähr 25 Jahren mit Diabetes zu kämpfen. Und in der Corona-Zeit warst du Hochrisikopatient. Durftest die Wohnung ab April 2020 nicht mehr verlassen, weil jeder Kontakt zu einem Menschen lebensgefährlich war. Sprechen wir erstmal darüber. Wie hast du diese Zeit erlebt?
Diese Zeit erlebt habe ich in einem dunklen Tunnel. Und dieser dunkle Tunnel hatte, obwohl ich immer darauf gehofft hatte, kein Licht am Ende, weder vor mir noch hinter mir. Und das war eine schwierige Zeit. Und in dieser Zeit zweifelt man an sich selbst, man kommt zum Fragen und vor allen Dingen, es ist plötzlich alles so sinnlos und man kämpft damit, man möchte irgendwie eine andere Einstellung bekommen, aber man bekommt sie nicht. Für mich war in dieser Zeit besonders schwierig, dass ich aus dem Haus nur 3-mal in der Woche rauskam, wenn ich zur Dialyse gebracht wurde, dann kam ein Tragestuhl, 2 Mitarbeiter im Tragestuhl, die haben mich wie auf einer Sänfte rausgetragen aus dem Haus, weil wir zum Haus mehrere Stufen haben und die kann man mit einem Rollstuhl nicht fahren. Und solange ich noch keinen Fahrstuhl hatte, war ich also quasi eingesperrt. Und es waren 4 Monate, die ich im Haus eingesperrt war und nur die Etage, in die ich konnte, mit dem Rollstuhl, das war mein Lebensraum. Und das war für mich äußerst schwierig. Ich war ja früher sehr viel unterwegs, ich hatte viele Außenkontakte und das alles dezimierte sich auf diesen begrenzten Raum. Das war sehr, sehr schwer.
Und als wäre das nicht alles schon genug gewesen, kam es dann ja noch dicker für dich. Die wahrscheinlich schlimmste Zeit hat im Dezember 2021 begonnen. 2 Tage vor Weihnachten wurde dein 2,5-jähriger Enkel überfahren und ist dann im Krankenhaus gestorben. Und einen Tag nach der Beerdigung, das war an Silvester, kamst du selbst ins Krankenhaus mit dem Resultat, dass dein Bein amputiert wurde. Wie kann ein Mensch überhaupt sowas aushalten? Wie kann ein Mensch mit sowas umgehen?
Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich genauso gedacht. Gut, im Nachhinein, dass ich das nicht alles vorher gewusst habe. Das Schlimmste für uns als gesamte Familie war der Tod unseres Enkels. Und immer wenn man dran denkt, da kommt sie wieder überein. Und da gibt es viele Beispiele. Ob es der 22. ist, dieses Datum, das uns immer wieder an den Jonas erinnert. Oder in den nächsten Tagen hat er Geburtstag. Und nicht nur er hat Geburtstag. Seine Mutter hat am gleichen Tag Geburtstag. Sehr schwer für sie auch. Unendlich schwer. Meine Frau hat bis heute leidet noch mehr, viel mehr als ich unter diesem Verlust. Und das ist ganz, ganz schwierig für uns als Familie überhaupt, solch einen Verlust zu verschmerzen, geschweige denn die Eltern und die Geschwister sind.
Ja, das ist ohne Worte, was du oder ihr als ganze Familie erlebt habt. Stefan, du bist nicht nur als Professor heute hier, sondern auch als Freund. Du hast Wolfgang in der Zeit auch erlebt und auch begleitet. Was war dein Eindruck von ihm? Wie hast du ihm beigestanden?
Also ich muss dazu sagen, wir sind sehr eng verbunden, über 10 Jahre. Das heißt, ich kannte Wolfgang vorher und ich kannte ihn dann in der Situation. Und vorher habe ich Wolfgang erlebt als einen unglaublich aktiven Menschen, der unglaubliche Lebensfreude hatte, unglaubliche Energie hatte. Ein Menschen, Fischer auch im guten Sinne, also der viele Kontakte hatte. Und das Erste, was mir auffiel in deiner schwierigen Zeit, war, wie du dich abgekapselt hast. Ich habe mir große Sorgen gemacht um Wolfgang in der Zeit. Ich merkte, er war in dem Tunnel, von dem du gerade gesprochen hast. Und vielleicht kennen das manche Zuschauer auch. Es war kein Ausweg zu sehen und das spürte man. Wir haben noch relativ viel telefoniert. Ich konnte ihn ja leider nicht besuchen, aus den bekannten Gründen wegen Corona. Dann auch in der Klinik nicht. Bin dann einmal, habe ich es geschafft, zu ihm zu kommen. Das war, glaube ich, wichtig auch. Aber diese Isolation, in der er war, war nicht nur eine äußere, sondern auch eine seelische. Man kam nicht mehr an dich ran, so richtig. So will ich das mal sagen. Und ich habe ihn immer wieder versucht zu ermutigen, natürlich auch zu trösten über das Telefon. Aber ich merkte, du läufst gegen so eine Wand, weil da bei ihm dieses Gefühl dieser Gottverlassenheit war. Mhm. Und dann merkte ich, wie er immer weiter mir auch entglitt und dann auch depressiv wurde und so. Und du hast einfach die Ohnmacht dann als Beteiligter, dass du helfen willst, aber du kommst nicht mehr ran.
Also vielleicht darf ich das kurz sagen, Stefan sagte eben gerade, das Depressive, das haben viele Leute an mir festgestellt, aber ich wollte es nicht wahrhaben. Bis eines Tages die Ärztin in der Dialyse sagte, Herr Barke, wir kommen so nicht weiter, wir müssen darüber nachdenken, dass wir Sie nach Herborn in die Psychiatrie bringen.
Wie war das für dich, als sie das gesagt hat?
Das war erstmal, ich habe das erstmal gehört und war es weg, aber als ich dann zu Hause war und darüber nachdachte, wurde es immer schlimmer. Und da denkt man ja dann an die schlimmsten Sachen, nicht? An Psychiatrie und da wäre ich ja fast verrückt geworden. Ich habe in dieser Zeit oft daran gedacht zu beten. Ich konnte es nicht. Bis ein Freund, der mich mal anrief und sagt, Wolfgang, wenn du jetzt nicht beten kannst, wir beten für dich. Wir übernehmen das. Das hat mich unheimlich berührt. Aber das war schwer. Das war schwer. War alles das, was ich früher mal als Theologe von der Kanzel gesagt habe, plötzlich nicht mehr da. Ich fühlte mich wirklich, wie der Titel der Sendung heißt, ich fühlte mich von Gott verlassen.
Ich kannte Wolfgang ja auch vorher als ein Mann, der ein tiefes Gottvertrauen hatte und der auch vorher schon durch dick und dünn gegangen war und immer wieder neu auch mir deutlich macht, es gibt so einen Dennoch des Glaubens. Also auch in schwierigen Situationen kann man an Gott festhalten. Und ihn dann zu erleben in der Situation, wo der Glaube auch dir durch die Hände davongeschwommen war, zerronnen war sozusagen, das war auch eine erschütternde Erfahrung, muss ich sagen, auch für mich, wie ein Mann Gottes, so darf ich das mal sagen, zu dir auch durch solche schrecklichen Umstände plötzlich ganz unten war und selbst der Glaube offensichtlich weg war.
Ja, so ist es.
Ja. Stefan, du hast über Wolfgang gesagt, Wolfgang war ein echter Macher, einer, der für Gott unterwegs war, der sein Leben gegeben hat für Gott. Und gerade dieser Mann erlebt jetzt sowas. Warum? Wo ist da der Sinn?
Ich würde sagen, da gibt's keinen Sinn. Es gibt ja viele Antworten auch auf die Frage, warum guten Menschen etwas Böses passiert. Also wir haben in der ganzen Theologiegeschichte Dutzende von Antworten von tollen Theologen und Philosophen auf die Frage der Theodizee, also der Frage nach dem guten Gott angesichts des Bösen in der Welt. Und da gibt es auch Antworten, die rational überzeugen können, dass man sagt, es geht um die Gefallenheit der Welt, dass wir eben noch nicht im Himmel wohnen, dass Gott uns noch einen freien Willen gegeben hat, dass er zulässt, dass es das Böse gibt, damit auch das Gute hindurchscheint. Aber ich muss ehrlich sagen, in der Situation, wo du warst, hätten alle diese Argumente nicht getroffen, nicht gehalten. Und von daher würde ich sagen, es gibt Dinge, da gibt es keinen Sinn. Und ich warne auch davor, dass Christen vorschnell Antworten geben auf schwierige Situationen des Lebens. Ich habe das selbst oft erfahren, dass man dann mit frommen Sprüchen kommt, es wird alles wieder gut, mit Durchhalteparolen und so weiter. Es gibt Situationen, da erleben wir tatsächlich das Gefühl der Gottvergessenheit und der Gottverlorenheit. Und dann ist es wichtig, dass man für Menschen da ist, dass man der Menschen da ist. Und sowas finde ich auch schon in der Bibel. Es gibt ja auch schlimme Erfahrungen von Menschen in der Bibel. Ich denke an das klassische Beispiel, das ist Hiob, den viele kennen. Ein Mann, der wirklich der Gerechte vor Gott war und dem alles genommen wurde. Die Familie wurde genommen, das Materielle wurde genommen. Der stand wirklich vor den Ruinen seines Lebens und war ganz unten. Und da gab es auch in dem Sinne keinen Sinn, dass am Ende dann Gott ihn wiederhergestellt hat, ist das Schöne. Und da kommen wir auch noch drauf. Aber in der Not, was wirklich nur half, waren Menschen, die da waren für ihn. Und er klagt auch Gott an. Er klagt Gott an und sagt, wo bist du denn gewesen? Es war nicht immer die Heldengeschichte. Oder ich denke an David, noch ein vielleicht besseres Beispiel. Ein Mann nach dem Herzen Gottes, der aber so schlimme Dinge erlebt hat, dem man nach dem Leben trachtete, auch in der eigenen Familie. Und der dann tolle Psalmen geschrieben hat, wo er einfach klagte. Wie lange noch, Herr? Wie lange willst du dein Angesicht vor mir verbergen? Wir dürfen klagen. Das ist das Schöne in der Bibel. Und da gibt es auch nicht die Antwort drauf, warum Menschen sowas passiert.
Wenn ich so eine Geschichte wie die von Wolfgang höre, dann kommt mir eine Frage und vielleicht geht's dir, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, genauso, dass dir diese Frage kommt. Wo war Gott, als Wolfgangs Enkel gestorben ist?
Ja, auch das ist eine schwierige Frage, weil ich denke, es gibt da zwei Antworten drauf. Das eine ist, dass es tatsächlich die Zusage Gottes gibt, ich bin immer bei euch. Gott ist ja der Allgegenwärtige, auch in gerade schwierigen Zeiten. Gott hat uns versprochen auch, ich werde dich nicht versäumen, ich werde dich nicht verlassen, ich bin immer bei dir. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ich sende euch in die ganze Welt, siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Der Apostel Paulus sagt mal in Apostelgeschichte 17 auf dem Areopag, niemand ist Gott fern. Und das gilt ja auch für Menschen, die gar nicht an Gott glauben. Also Gott ist immer uns nahe. Das ist die ganz große Überschrift über das Thema Gottverlassenheit und Gottvergessenheit. Aber es gibt auch die andere Seite. Es gibt auch tatsächlich Situationen, wo Gott nicht mehr greifbar ist. Das Gefühl, verlassen zu sein, ist eigentlich das schlimmste Gefühl, was es gibt. Und es ist ja schon schlimm, von Menschen verlassen zu sein. Und das ist eine Erfahrung, die viele ja machen, dass plötzlich die Eltern sich nicht um einen kümmern oder die Kinder nicht um die Eltern. Der Ehepartner verlässt einen. Also dieses Mutterseelen-Allein-Gefühl ist ja schon schlimm genug im Irdischen. Aber das wird ja nochmal vertieft dann in der Situation der Gottverlassenheit. Und das ist eine Erfahrung, die Menschen auch heute noch machen, die es auch in der Bibel schon gibt, wie ich gesagt habe, und die man nicht kleinreden sollte. Das ist eine Realität.
Wolfgang, lass uns nochmal zurückkommen zu deinem Erlebnis der Gottverlassenheit. Wie hat sich das konkret angefühlt? Du hast gesagt, du konntest nicht mehr beten. Hast du auch an Gott generell gezweifelt, ob es ihn tatsächlich gibt? Oder war das was du
nicht
hinterfragt
hast? Nein, diese Zweifel, ja, ich kann sogar sagen, manchmal war es ein Hader mit Gott. Warum das jetzt auch noch? Reicht es nicht langsam? Selbst, dass man Vergleiche angestellt hat in seinem Gedanken nachts, wenn man nicht schlafen konnte. Ich habe doch meinen Job bei VW aufgegeben, für dich unterwegs zu sein. Und das wird so quittiert jetzt damit. So habe ich gedacht, weil ich einfach gemerkt habe, es ist nichts da, was mich hält. Weil ich wirklich den Eindruck hatte, es gibt Gott nicht mehr.
Wolfgang, du sitzt jetzt heute hier, kannst darüber sprechen. Es scheint so, als hättest du wieder einen Weg zu Gott zurückgefunden. Wie hat sich dieses Gefühl der Gottverlassenheit für dich verändert?
Im September vorigen Jahres hat sich das total verändert. Und zwar, wir haben dann den Fahrstuhl ans Haus gebaut bekommen, durch den ich dann die Etage, auf der ich lebte, mit meiner Frau verlassen konnte, ohne die Treppen zu benutzen. Und damit hatte ich ein großes Stück Freiheit hinzugewonnen. Ich konnte wieder am Gemeindeleben teilnehmen. Ich konnte Freunde besuchen, beziehungsweise mich konnten auch wieder Freunde besuchen. Die Pandemie war zurückgegangen. Ich brauchte nicht mehr diese große Distanz zu den Menschen halten. Es hat sich sehr vieles rein menschlich verändert. Und mit dieser Veränderung hat sich auch mein Denken und mein Glauben und mein Glauben an sich verändert. Ich habe plötzlich wieder anfangen können zu beten. Das war für mich etwas ganz Außergewöhnliches, dass ich auf einmal, ich weiß es noch wie heute, es war in der Dialyse und ich hatte gesagt, Mensch, hast du viel Zeit? Bet doch mal. Und dann habe ich angefangen zu beten. Und das war für mich hier, das war für mich so ein, wie so ein Aha-Erlebnis. Und da habe ich auch die Nähe Gottes wieder gespürt.
Und jetzt im Rückblick, also ich finde es total bemerkenswert, dass du trotz dieser Leidensgeschichte am Glauben festgehalten hast. Warum?
Weil dieser Glaube mehr ist als die Schwierigkeiten, in denen ich gesteckt habe. Ich habe darüber auch dann später nachgedacht, was hat Jesus alles für mich getan? Das alles gab ich für dich, was tust du für mich? Diese Frage, die ist mir existenziell geworden. Und dann ist es mir auch so gewesen, warum hast du dann Glauben über Bord geworfen? Aber ich habe ja bei Jesus und bei anderen in der Bibel auch kennengelernt, dass sie selbst Probleme gehabt haben mit der Gottesferne. Man darf, und das ist das Wunderbare am Glauben, man darf diese Zweifel auch äußern. Große Männer der Bibel haben diese auch gehabt. Und diese Zurück zu Gott war ich einfach, ich möchte das nicht aufgeben, was ich viele Jahre mit Jesus auch erlebt habe. Und deswegen bin ich wieder zurückgekommen und habe mich wieder mit den Kräften, die ich habe, einsetzen können. Und das hat mir ein Stück weit geholfen, den Bezug auf zur Gemeinde. Ich bin nie so gerne zur Gemeinde gegangen als nach Corona. Endlich mal wieder in die Gemeinde zu gehen. Das war für mich etwas ganz Wichtiges, auch zu erleben mit anderen Christen zusammen. Und das ist etwas, was ich nicht aufgeben wollte, sondern dieses Geschenk des Glaubens. Und was mich auch dazu gebracht hat, die vielen Menschen, die in dieser Zeit für mich gebetet haben und es auch mir gesagt haben. Das ist für mich eine Stärkung gewesen, die ist unwahrscheinlich stark gewesen, unwahrscheinlich hilfreich gewesen. Das war wie so ein Anker, an dem ich mich festgehalten habe.
Stefan, du hast vorher schon von biblischen Personen gesprochen, die so eine Gottverlassenheit erlebt haben. Gibt es eine konkrete Person oder eine Geschichte, die dich besonders bewegt?
Ich lasse mal die biblischen Geschichten. Es gibt eine persönliche Geschichte, die mich sehr bewegt hat und mir zum ersten Mal in meinem Leben deutlich gemacht hat, dass es Gottverlassenheit gibt. Es ist lange zurück in meinem Studium. Mein Theologiestudium. Ich war sehr eng befreundet mit einem Kommilitonen, mit dem ich zusammen studiert habe. Wir wohnten auch zusammen in der WG. Er war ein sehr geistlicher, aktiver Christ. Wir haben unglaublich viel zusammen unternommen. Am Wochenende waren wir immer unterwegs. Er war sehr sportlich, viel sportlicher als ich. Also wir waren Herz und eine Seele. Und mit 25 erkrankte er während des Studiums an Krebs. Von heute auf morgen die Diagnose Krebs. Er ist dann zweimal operiert worden. Das war ein Schock, weil er so auch wie Wolfgang aus dem Leben herausgerissen wurde und dann so als junger Mensch. Und er wurde dann zum zweiten Mal operiert in Köln an der Uniklinik, war schon sehr dramatisch und wir haben ihn dann zu dritt besucht. Und ich werde diese Stunde nie vergessen. Wir kamen in das Krankenzimmer, er hatte schon die ersten Chemos hinter sich, die Haare waren schon ausgefallen. Er hatte sehr stark abgenommen, der lag wie ein Häufchen Elend im Bett. Mein bester Freund. Und er hatte die Schleimhäute so kaputt, wie das so oft ist, durch die Chemo. Er konnte kaum richtig sprechen. Und wir waren auch noch junge Leute, wussten ja gar nicht, was wir groß sagen sollten. Und das war schon erschütternd. Und dann habe ich zu ihm gesagt, können wir jetzt beten für dich? Und dann hat er fast nur geflüstert, weil er so Schmerzen hatte, auch im Mund, hat er gesagt, ich kann nicht mehr beten. Das ist eine Situation, die sehe ich bis heute vor mir, vor meinen Augen. Ich kann nicht mehr beten. So ein junger, kräftiger, geistlicher Mensch und so, ich kann nicht mehr beten. Und da haben wir zu dritt am Bett gestanden, wir drei mit Kommilitonen, und haben dann, ohne abzusprechen, haben wir gesagt, dann sagt er noch, ich kann auch nicht mehr glauben. Und da haben wir zu dritt ihm versprochen, so was du auch erlebt hast, wir glauben jetzt für dich. Und ich weiß noch, wir sind nach Hause gefahren, wir haben die ganze Zeit nur geflennt im Auto bis nach Gießen, von Köln nach Gießen, weil uns das so nahe gegangen war. Und wir haben es wirklich getan. Wir haben gebetet an seiner Stelle, nicht nur für ihn, sondern auch konkret auch an seinem Platz und für ihn geglaubt. Also, dass ich damals gelernt habe, wie gut, wenn man gute Freunde hat in solchen Situationen, auch wie du, Wolfgang, die einen durchtragen, durchbeten, aber auch durchglauben. Und du fragtest nach den biblischen Bezügen.
Es ganz gibt kurz, ja, was ist daraufhin passiert mit ihm?
Also er ist wieder gesund geworden, Gott sei Dank. Er ist heute wieder ganz wiederhergestellt. Es hat lange gedauert, es war ein langer Weg für ihn, aber es war ein tiefer Weg und auch ein Weg, der für ihn und für uns ein Weg war des Lernens und des Vertrauens neu auf Gott und seine Führung, aber auch ein sehr, sehr schwerer Weg. Es gibt eine Person, die habe ich noch vergessen in der Bibel, die will ich hier erwähnen, weil sie ist die entscheidendste Person, was die Situation der Gottverlassenheit angeht, das ist Jesus. Wenn es einen gab, der wirklich von Menschen und von Gott verlassen war, dann war es unser Herr. Als er starb am Kreuz auf Golgatha, da schrie er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der schlimmste Schrei der Weltgeschichte war dieser Satz. Er wurde von Gott verlassen in der schlimmsten Situation seines Lebens, als er die Sünde der Welt auf sich nahm. Aber das Tröstliche an diesem Satz ist eigentlich, dass der von Gott verlassen war, sich in der Situation an Gott gewandt hat. Denn er sagt ja, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es ist der Schrei der Verzweiflung, aber auch der Schrei hin zu dem, der mich auch in tiefster Stunde nicht loslässt. Der Vater, den ich nicht spüren kann in der Situation, aber der für mich da ist. Und das ist die Erfahrung, die wir machen dürfen, auch in schlimmsten Leid, er hält und er trägt, manchmal auch, wenn ich ihn nicht spüre. Das ist eigentlich das Geheimnis des Glaubens.
Ist das so eine Art, wie man auch wieder zurück zum Glauben finden kann, indem man mit Gott trotzdem in Kontakt bleibt, durch Klage vielleicht auch?
Absolut. Einfach rausschreien und rausklagen ist ein biblisches Prinzip, was tief im Menschen verankert ist. Und auch, ich sag's offen, mal weinen und klagen über das Schlimme, was man erlebt hat. Weil wenn es einer verstehen kann, dann ist es unser Herr, das ist Jesus Christus, der genau das erlebt hat am Kreuz.
Wolfgang, was rätst du anderen Menschen, die gerade hadern oder in der Situation sind? Es kann sein, dass es jetzt gerade Zuschauer hier gibt, die in einer ähnlichen Situation sind oder Angehörige haben, die leiden. Was rätst du diesen Menschen? Was hilft?
Wenn sie einen Freund, Bekannten haben, mit dem sie diesen Schmerz teilen können, ist es ganz hilfreich. Es gibt Situationen wie bei mir, dass man es nicht groß teilen konnte, aber es hilft. Und man soll auch bereit sein, mal eine solche, sage ich mal, Durststrecke zu durchstehen. Weil ich jetzt ja am eigenen Leib erlebt habe, dass es einen danach gab. Und diese Situation, ich möchte diese Situation nicht ausblenden, sondern bei mir gehört jetzt zu meinem Leben dieses alles zusammen. Und wenn ich von meinem Glauben spreche, dann will ich von dem einen als auch von dem anderen, von den Tiefen als auch von den, wo Gott mich ganz festgehalten hat und mich nicht losgelassen hat und wo er mir dann dieses Geschenk gemacht hat, dass ich wieder glauben kann.
Zum Abschluss die Frage, was macht euch Hoffnung? Stefan, wir fangen bei dir an. Was macht dir Hoffnung?
Mir macht Hoffnung, dass gerade in solchen schwierigen Situationen, die absolut zum Leben dazugehören und die wir auch nicht einfach beiseite schieben dürfen, es immer noch die Hoffnung gibt, da ist einer, der mich hält und trägt und der mir zugesagt hat, es gibt ein Leben nach dem Tod und nach dem Leid und das ist die Ewigkeit. Und der mir hilft, auch in dieser Zeit heute der Bedrängnis und der Schwierigkeit und des Leides festzuhalten an ihm. Das ist die Hoffnung, auch gerade in unserer Zeit.
Wolfgang, was macht dir Hoffnung?
Ein Satz. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt.
Danke. Vielen Dank für eure Offenheit. Danke für eure Ehrlichkeit. Schön, dass ihr da wart. Was ein schwieriges Thema. Wir merken, wir können die Frage nach dem Warum des Leids nicht zufriedenstellend beantworten. Gott aber weiß, wie sich Leid anfühlt und begegnet uns inmitten unseres Leidens. Ich wünsche dir, liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, dass dir diese Perspektive dort einen kleinen Lichtblick gibt, wo du im Moment stehst. Nächsten Monat geht es weiter mit Echt und Ehrlich und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Bis bald.